bin selber Quereinsteiger hier in den Bildungsbereich. Super übrigens, total gute Entscheidung, die ich absolut liebe, muss ich sagen, dass ich die getroffen habe.
Ich glaube, da ist eher das Miteinander und die gemeinsame Kompetenz auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, das Salz in der Suppe.
Das sind alles super höfliche, super nette, super freundliche Menschen, die der Pflege allgemein sehr, sehr gut tun.
Große Bereicherung. Lerne selbst ich noch sehr viel.
Next Gen Education. Bildung, Karriere und Zukunft seit 1848. Der Podcast der Karl-Remigius Fresenius Education Group. Jetzt mit Danja Mischupach und Professor Dr. Andreas Beiwas.
Hallo, lieber Andi, hallo, liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, denn wir sprechen über ein echt wichtiges Thema, das ja auch in Politik und Medien viel diskutiert wird, und zwar den Fachkräftemangel. Das betrifft sämtliche Branchen, den Bildungsbereich, aber zum Beispiel auch Gesundheit, Sozial- und Pflegeberufe, um jetzt mal nur einige zu nennen. Und wir merken das natürlich auch, zum einen als Arbeitgeber, aber auch als Bildungsunternehmen, das in solchen Berufen ausbildet. Deswegen beleuchten wir das Thema heute mal genauer und nutzen dabei auch wie immer die geballte Expertise unserer Bildungsgruppe, sprechen mit ExpertInnen und liefern euch spannende Fakten und praktische Tipps. Heute geben uns zum Beispiel KollegInnen unserer Ludwig-Fresenius-Schulen einen Einblick darüber, wie wir dem Thema als Ausbildungsanbieter und Arbeitgeber begegnen. Stichwort internationale Fachkräfte und Quereinstieg. Andi, du bist ja Gesundheitsökonom und auch in der Lehre tätig. Gib uns doch mal bitte einen Überblick der aktuellen Lage.
Ja, vielen Dank, liebe Danja. Und ich finde, also dieses Thema ist, was mich persönlich auch sehr bewegt. Jetzt gerade ist er mal im Fokus auch aufs Gesundheitswesen. Und du hast ja auch gerade gesagt, wir schauen halt mal speziell auch auf unsere Ludwig-Fresenius-Schulen in unserer Bildungsgruppe, die sich ja auch mit den berufsständischen Ausbildungen befassen und beschäftigen und dort auch einen Schwerpunkt im Thema Gesundheit haben oder auch in den sozialen Berufen. Und dort ist eben ja der Bedarf enorm, und zwar aus verschiedensten Gründen. Ich sage jetzt mal, bevor ich auf Zahlen eingehe, werden die nächsten Jahre viele Menschen, die heute in Gesundheitsfachberufen aktiv sind, in Rente gehen. Und demzufolge werden aufgrund des demografischen Wandels aber weniger junge Menschen nachkommen, die sozusagen in diesen Berufsstand gehen. Und das obwohl, und das muss man mal sich festhalten, das gilt insbesondere für die Pflege, es uns in den letzten Jahren durch politische Maßnahmen durchaus gelungen ist, mehr Menschen für die Pflege zu gewinnen. Trotzdem sehen wir, dass viele dann wieder aus dem Job rausgehen oder in Teilzeit arbeiten. Und auf der anderen Seite, und das ist ja die große Herausforderung, führt der demografische Wandel zu einer enormen Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen. Und das ist einfach ein Dreisatz, das kann man sich vorstellen, der geht nur schwierig zusammen. Und die gesamte Politik fokussiert derzeit auf die Fragen, zum einen, wie können wir die Nachfrage besser steuern, aber auch, wie können wir Menschen für den Pflegeberuf oder für Gesundheitsfachberufe gewinnen, damit wir diese Mammutaufgabe auch wirklich erledigen können. Und wie können wir aber auch Menschen gewinnen, die zu uns kommen, und wie können wir Menschen gewinnen, die sozusagen die Menschen, die zu uns kommen oder auch die Menschen, die schon bei uns sind, für dieses Berufsfeld zu gewinnen. Und es gibt jetzt verschiedene Statistiken. Das Wissenschaftliche Institut der AOK, bei dem ich selbst mit aktiv bin und auch den Krankenhausreport mit rausgebe, gehen davon aus, dass wir bis 2030, also schon in wenigen Jahren, bis zu 500.000 Menschen mehr in der Pflege brauchen. Es ist immer ein bisschen schwierig, da so auf genaue Zahlen zu gehen. Das Statistische Bundesamt geht von 280.000 zusätzlichen Pflegekräften in der Altenpflege bis zum Jahr 2050 aus. Wie viel es genau sind, hängt natürlich davon ab, wie die Pflegebedürftigkeit in einigen Jahren ist, und auch dadurch natürlich und davon ab, wie gut wir in Prävention investieren, wie die Gesundheitsfachberufe sich darum kümmern, Menschen auch für Prävention zu gewinnen. Aber eins ist sicher, wir brauchen enorm viel mehr Menschen in Stadt und in Land, die sozusagen sich um die Versorgung der Menschen kümmern. Und das ist eben eine enorme Herausforderung. Und das wird nicht alleine stemmbar sein mit den Menschen, die wir in Deutschland haben. Denn vor 30 Jahren wurden einfach zu wenig Babys geboren, oder vor 20 Jahren. Und wenn wir jetzt aber die Herausforderungen lösen, dann müssen wir auf ein Portfolio von Maßnahmen zugreifen. Zum einen Menschen gewinnen, aber zum anderen auch Menschen aus dem Ausland gewinnen. Und das ist ja ganz interessant, wenn wir uns sozusagen mal das anschauen, was die Ludwig-Fresenius-Schulen machen. nämlich ganz gezielt Menschen auch aus anderen Ländern ausbilden, dann ist das eine der riesigen Herausforderungen, die wir brauchen. Denn wir brauchen Menschen aus anderen Ländern. Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat besondere Länder ausgeschaut oder ausgesucht, wo wir Menschen anwerben können, die zu uns kommen, die wir dann bei uns auch ausbilden. Es muss ja auch kulturell passen. Es muss von den sozioökonomischen Hintergründen passen. Und ganz spannend finde ich eben auch, dass die Ludwig-Fresenius-Schulen dieses Thema auch angehen und angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege eben auch internationale Fachkräfte rekrutieren. Und die kommen sowohl aus Togo, aus Indien, aus Tunesien und machen dann bei uns die Ausbildung zur Pflegefachfrau, zum Pflegefachmann. Das hat natürlich enorme Herausforderungen und enorme Chancen für die Ausbildung, für das System später. Ich glaube, da werden wir nachher nochmal drüber reden. Aber jetzt würde ich ganz gerne mal unsere KollegInnen, nämlich Brigitte Meding und Benjamin Meyer, zu Wort kommen lassen. Da haben wir nämlich einen tollen O-Ton von Ludwig-Fresenius-Schulen, die uns mal von diesem, ich will gar nicht mal sagen Experiment, sondern von diesem internationalen Agieren der Ludwig-Fresenius-Schulen berichten.
Die internationalen Auszubildenden, die bei uns die Ausbildung beginnen, tragen natürlich essentiell dazu bei, einen Fachkräftemangel, der steht, glaube ich, nicht in der Diskussion, dass der nicht besteht, um das ein bisschen abzufangen. Wir stehen in einer Konkurrenz mit vielen, vielen anderen Ländern in Europa, die alle auch einen Auszubildenden oder einen Fachkräftemangel haben und rekrutieren werden. Aber von der WHO gibt es tatsächlich eine Liste, aus welchen Ländern man rekrutieren darf und aus welchen nicht. Und dementsprechend haben wir da gerade den Luxus, dass wir auf diese Ressource zurückgreifen können. Natürlich ist es aufgrund der aktuellen politischen Situation etwas schwierig zu sagen, wie sich die ganze Situation auf Dauer entwickeln wird. Je nach politischer Strömung ist das ja so ein bisschen fragwürdig, in welche Richtung das gehen wird. Aber de facto brauchen wir diese Auszubildenden. Wir merken das jetzt wirklich extrem in den Einrichtungen, wenn wir dort Praxisbesuche machen, wie hoch der Anteil allein schon ausländischer Pflegekräfte ist. Und insbesondere fangen diese Auszubildenden dann auch einen großen Teil der Fachkrafttätigkeiten ab. Wir haben einen Demografiewandel in Deutschland, in dem die Babyboomer-Generation jetzt so langsam in Rente geht. Das sind mal eben so 30.000 Stellen, die wegfallen, rentenbedingt, die irgendwie abgefangen werden müssen. Und daraus haben wir natürlich jetzt einen ganz, ganz großen Pool und eine ganz, ganz große Ressource, wenn das richtig gemacht wird und mit der Ausbildung auch wirklich wir die Qualität sicherstellen können, um diese Auszubildenden verantwortungsvoll in ihren Beruf zu schicken, dann haben wir da ganz viel gewonnen.
Die sind so respektvoll, freundlich, hilfsbereit. Ich glaube, denen selber ist es gar nicht bewusst, welche tolle und welche große Rolle sie hier in Deutschland für uns im Gesundheitssystem einnehmen. Die haben eine Liebe zu diesem Beruf oft schon in ihren Ländern erfahren, wo sie sagen, boah, das will ich machen und wo kann ich das machen? Ich will das in einem Land machen mit einem tollen Gesundheitssystem, die auch gut aufgestellt sind und deswegen haben sie Deutschland gewählt und dann kommen die her und denen ist es überhaupt nicht bewusst, was für eine wichtige Rolle die hier spielen. Und ich denke, das kommt erst jetzt im Laufe der Ausbildung, in der Berufserfahrung, dass sie merken, wie sehr gewollt sie sind.
Die Auszubildenden, die hierher kommen, das merken wir jetzt auch bei den Bewerbungen für den neuen Kurs, der im September startet, sind alles Schulabgänger mit überragend guten Noten, die in ihrem Land wirklich eine hervorragende Ausbildung genossen haben und dann zu uns wechseln und dementsprechend bei uns auch einen guten Start haben. Wir kriegen wirklich sehr, sehr gute Auszubildende, die mit guten Voraussetzungen hier starten und die meisten wirklich sehr, sehr lernwillig sind.
Ja, das hört sich ja wahnsinnig an, Danja, oder? Also das ermuntert uns doch sozusagen, dass wir den Notstand, den wir alle befürchten in unserem System, doch noch irgendwie hinbekommen, indem wir gemeinsam anpacken und auch in einer gemeinsamen Bildungsoffensive die Menschen für unseren Gesundheitsmarkt irgendwie fit machen und vor allem mit einer unglaublichen Motivation, was wir da so hören, oder?
Ja, total. Und auch unsere KollegInnen da von den Ludwig-Fresenius-Schulen, die da einen super Job machen, ne? Und man fragt sich ja oft irgendwie, was mache ich eigentlich so in meinem Beruf, mache ich was mit Sinn? Und da ist das auf jeden Fall so, ne? Die kümmern sich darum, dass wir eben diesen Fachkräftemangel in der Pflege irgendwie auch, dass wir dem Herr werden sozusagen zukünftig. Und man hört ja im Moment so viel, ne? Hier eben Migrationsdebatte, Andi, und alles ist schlecht und so weiter und alle sollen wieder raus. Und das ist ein super Beispiel dafür, dass es eben natürlich erstens nicht geht, ne? Und dass es auch super gute Beispiele gibt von eben Menschen aus dem Ausland, die zu uns kommen und die lernen wollen und hier auch was dazu beitragen wollen, oder?
Also Daniel, das liegt mir wirklich als Bürger dieses Landes, als Volkswirt und als Gesundheitsökonom am Herzen. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr sachlich die Debatte zu Thema Migration führen und nicht alles in einen Topf werfen. Es werden Probleme in der Asylpolitik vermengt mit der Anwerbung von Fachkräften. Es ist ganz klar, und da wird es auch keinen Ökonomen geben, der das fundamental anders sieht. Deutschland braucht Fachkräfte. Deutschland braucht Menschen, die zu uns kommen und die Lust haben, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, gemeinsam zu stemmen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Menschen zu uns kommen, die sich integrieren wollen, die hier lernen wollen, die dann im Übrigen auch in unsere Sozialsicherungssysteme einzahlen, die also auch unsere Rente mitbezahlen und hier mitarbeiten. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und von dem her finde ich das ganz, ganz wichtig. Und eins ist im Übrigen auch angeklungen, das ist mir an der Stelle auch wichtig, dass man eben gezielt die Menschen aus spezifischen Ländern anwirbt. Denn ich sage jetzt einmal, der demografische Wandel ist in ganz Europa ein Problem. Wir haben uns jahrelang mit der Anwerbung von osteuropäischen Fachkräften oder darauf fokussiert in Deutschland. Und das können wir aber auch, sagen wir mal, aus Solidarität heraus nicht mehr so machen, denn die brauchen die Pflegekräfte ja selbst. Diese Länder in Osteuropa haben ja auch einen demografischen Wandel. Wir müssen die Menschen aus den Ländern anwerben, wo es einen Überschuss an jungen Geburtenkohorten gibt, die dort vielleicht nicht die beruflichen Chancen haben. Und wir können ihnen hier Chancen bieten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz entscheidend. Und eine Sache, auf die möchte ich auch noch referieren. In Deutschland leben rund 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Und unser Gesundheitssystem ist relativ kulturunsensibel. Das heißt, ein paar Kulturen wissen wir, worauf wir eingehen müssen. Aber wir bekommen hier auch einen Schatz. Wir haben Menschen, die hier auch schon deutsche Staatsbürger sind, die hier leben in zwei, drei Generationen, aber einen anderen kulturellen Zugang zu Gesundheit und Krankheit haben. Und durch mehr sozusagen interkulturelle Teams in den Kliniken können wir als Gesundheitssystem auch viel kultursensibler werden. Denn ich sage jetzt mal, eine bayerische Bergbäuerin wird ihre Herzrhythmusstörungen anders schildern als vielleicht eine Perserin. Von dem her glaube ich, und ist das auch ein Beitrag zur Kultursensibilität und zur besseren Effizienz und Qualität unseres Gesundheitssystems.
Absolut. Und Integration, ne? Und Inklusivität. Also, und da muss man ja auch sagen, da haben wir in unserer Gesellschaft natürlich auch viel falsch gemacht und es ist noch nicht so viel gut gelaufen, ne? Gerade was das Thema Integration und so angeht. Das ist ja allen völlig klar. Aber deswegen muss es doch jetzt das Ziel sein, das besser zu machen. Und unsere KollegInnen da, die haben aber auch zu berichten, dass es natürlich Chancen gibt, ne? Dabei, aber auch Herausforderungen, die kulturelle Vielfalt da mit sich bringt.
Eine große Herausforderung bei den Auszubildenden war natürlich das Sprachverständnis. Ich denke, das kann man sich vorstellen, es sind alles nicht Deutschmuttersprachler. Da hat man auch vom Sprachverständnis her hohe qualitative Unterschiede gesehen bei den Auszubildenden. Es ist aber auch verständlich, wir haben in der Zeit am Anfang, wo das Basiswissen vieles vermittelt wurde, auch viel mehr Zeit gebraucht für die unterrichtlichen Inhalte zum Vermitteln. Aber das war mir auch wichtig und das muss man auch tun, denn wenn schon das Basiswissen nicht verstanden wird, wo man drauf aufbauen will, dann sind weitere, ja, ich sag mal, Probleme vorprogrammiert. Ja, und die Chancen, die ich darin sehe, so viele Auszubildenden aus den anderen Ländern der Welt hier mit auszubilden, ist natürlich die kulturelle Vielfalt. Auch kultursensible Pflege. Wir haben ganz viele Themen, sei es im Ethischen, im Religiösen, in der Körperpflege, beim Sterbeprozess, wo immer wieder auf die verschiedenen kulturellen Rituale eingegangen wird. Das ist dann schon eine große Bereicherung, auf jeden Fall. Da lerne selbst ich noch sehr viel.
Das sind alles super höfliche, super nette, super freundliche Menschen, die der Pflege allgemein sehr, sehr gut tun. Also da haben wir einen unglaublichen Reichtum bekommen, den wir jetzt bei uns im Kurs auch in der Umsetzung merken. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele von den Auszubildenden dabei, wo wir sehen, da ist so viel Interesse da, da ist so viel Wissen da, da ist so viel Lernwilligkeit da, dass wir da auf jeden Fall auch ganz klar feststellen können, dass der Weg wird da nicht enden, sondern wir sehen da in 5 bis 10 Jahren eine neue Pflegedienstleitung vor uns sitzen. Also da haben wir allein schon mindestens 3 Schüler, die mir spontan einfallen, in unserer Klasse sitzen. Ja.
Und die Pflegepädagogen nicht zu vergessen, auch da sind einige dabei, wo ich sage, die können ja jetzt schon sehr gut erklären, wenn man was nachfragt, wo ich denke, das ist genauso, wie es vielleicht jemand, der in ein paar Jahren aus einem anderen Land nach Deutschland kommt, auch braucht. Jemand, der auch den gleichen Weg gegangen ist, mit Sprachproblemen nach Deutschland zu kommen, und die bildet jetzt dann aber die nächsten Generationen aus. Und das ist wirklich wichtig. Und ich vergleiche das immer ganz gern, dass ich immer sage, ja, einige von den Auszubildenden werden sicherlich in der Kreisliga weiterbleiben, weil die damit zufrieden sind. Aber wir haben einige dabei, da bin ich sicher, die sehen wir irgendwann in der Champions League, in den oberen Klassen, wirklich. Also das sind ganz, ganz tolle Menschen dabei und so engagierte. Also ich war ja jetzt schon an mehreren Schulen tätig, wo ich immer Mischklassen hatte. Aber hier diese Auszubildenden so engagiert und lernwillig, wirklich, habe ich selten erlebt.
Sensationell, ne? Komm richtig ins Schwärmen.
Absolut.
Das finde ich ganz, ganz toll. Das berührt mich gerade richtig, muss ich sagen. Und Andi, ich muss ein bisschen lachen, ne? Weil Sprachkenntnisse und Dialekt. Die Schule ist in Nürnberg und ich würde mal sagen, auch da würden wir auch nicht alles verstehen, vielleicht im Fränkischen. Also da gibt's auch hier allein bei uns schon kulturelle Herausforderungen. Ich stelle mir das gerade sehr, sehr lustig vor. Aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, das ich nicht mehr verstehe. Ne? Wenn du dich integrieren willst, natürlich, ne? Du musst die Sprache irgendwie lernen, um Zugang zu bekommen, oder?
Also das ist eigentlich auch der, also wenn man sozusagen in den Kliniken unterwegs ist, und ich bin auch viel im Gesundheitswesen unterwegs und beschäftige mich schon lange mit diesem Thema, dann ist natürlich immer ein Problem die Sprachbarrieren, dass diese Sprachbarrieren abgebaut werden dass Menschen sozusagen schnell Sprachkompetenzen erlangen. Das ist in der Tat nicht immer ganz trivial. Also zum einen die kulturellen Unterschiede, das ist die Sprache. Beides kann man aber, wie gesagt, angehen mit Kultursensibilität, auch die Frage, wo kommen die Leute her, von welchem kulturellen Background und wie auch durch den Auswahlprozess, wie gewillt sind sie, Sprache zu lernen. Wir werden sicherlich, und da muss man natürlich auch mal sagen, die Digitalisierung hilft hier natürlich auch, in Zukunft mehr und mehr, also mal Unterstützungsprogramme auch bei Übersetzung haben. Wir haben das zum Beispiel damals sehr intensiv auch genützt, als es sozusagen viele Menschen mit Migrationshintergrund in Kliniken behandelt wurden, dass man mit Dolmetscher-Software auch einiges lösen kann. Da ist bestimmt vielleicht in 20 Jahren hat jeder irgendwie einen Knopf im Ohr und dann ist sozusagen das Translaten relativ einfach. Das wünsche ich
mir. Ich glaube, das dauert nicht mehr 20 Jahre.
Auch keine 20 Jahre, ja, ja. Aber ich sage es mal, aber bis im Gesundheitswesen alles umgesetzt wird, dauert es meistens etwas länger. Aber ich will nur sagen, das soll aber trotzdem nicht darüber hinweghelfen, dass man natürlich diese sprachliche Herausforderung hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber viele sind sehr sprachwillig. Und ich weiß es selbst von meiner Frau, die ist niedergelassen. Die hat auch immer wieder Menschen, die sozusagen als Assistenzärzte in Anstellung kommen oder in der Ausbildung. Und die sind wahnsinnig bemüht. Und wenn sie dann sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen im Austausch sind, lernen die Sprache sehr schnell. Und jetzt kommt was Wichtiges. Wenn die dann die deutsche Sprache kennen und können sie dann wiederum auch Dolmetscherdienste erbringen für Patientinnen und für Patienten, die selbst der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Das ist nicht immer ganz einfach, da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu, aber ich glaube trotzdem, dass das ein Asset ist, dass sozusagen dann auch in Kliniken verschiedene Sprachen eben gesprochen werden.
Absolut. Und dann haben wir wieder dieses Stichpunkt, ne? Kulturelle Vielfalt als Chance. Du hast eben auch gerade gesagt, da gab es auch ein paar Beispiele gerade, eben wie man dann auch anders drauf eingehen kann, ne? Auf Patienten, die da sind, etc. Kennt man sich viel mehr aus. Es ist einfach eine Weiterentwicklung auch unseres Gesundheitssystems, oder?
Absolut, absolut. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Im Übrigen können wir auch von anderen Ländern einiges lernen. Und gerade im Bereich der Digitalisierung sind andere Länder wesentlich weiter. Und auch Länder, die sozusagen gar nicht unser Wohlstandsniveau haben, sind trotzdem in weiten Teilen innovativer, weil wir in vielen Bereichen doch schon sehr festgefahren sind. Und was man auf alle Fälle von vielen anderen Ländern auf dieser Welt lernen kann, ist, dass die Gesundheitsfachberufe wesentlich mehr Kompetenzen haben, als das bei uns in einem eher statischen System wie in Deutschland der Fall ist.
Nachdem wir jetzt über den Pflegebereich und das Rekrutieren von internationalen Fachkräften gesprochen haben, schauen wir uns doch mal den Bildungsbereich an. Denn auch wir als Arbeitgeber merken natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass passende Fachkräfte ja sind schwer zu finden. Und diesbezüglich ist natürlich das Thema Quereinstieg interessant. Ich bin selber Quereinsteiger hier in den Bildungsbereich, Andi, das weißt du. Ich komme eigentlich eher aus dem Sportbereich, also im Marketingbereich, und bin jetzt hier in die Bildung gekommen. Super übrigens, total gute Entscheidung, die ich absolut liebe, muss ich sagen, dass ich die getroffen habe. Ne, Andi, du bist in der Lehre tätig. Auch da gibt es irgendwie viel Potenzial. Ja, in Kolleginnen, die ja auch in der Lehre einsteigen aus anderen Bereichen. Wie siehst du das?
Also ich meine generell, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal für den fachhochschulischen Bereich spreche, sind wir alle ja irgendwie auch, ich würde es uns nicht Queransteiger nennen, aber natürlich sozusagen, natürlich muss man sich sozusagen wissenschaftlich ausgewiesen haben, aber uns ist ja generell generell sehr, sehr wichtig, dass alle unsere Lehrenden eine hohe Praxiserfahrung haben. Und die sammeln sie halt nun mal nur, wenn sie vorher in der Praxis waren und sich dann meistens erst später vielleicht für die Lehre entschieden haben. Das ist ja sozusagen an der reinen Universitätsunternehmen oder Betrieb etwas anders, wie sozusagen an praxisorientierten Fachschulen, Fachhochschulen, ne? Das muss man auch mal sagen. Also da haben wir auch noch mal eine breite Vielfalt sozusagen in unserer Bildungsgruppe. Aber ich glaube auch, dass es für uns ganz wichtig ist, dass wir zum Beispiel Menschen durchaus, und das haben wir ja auch, die Möglichkeit haben, die zu uns kommen, vielleicht auch unterstützen, dann, wenn sie bei uns einsteigen, vielleicht noch keine, sag ich mal, weiteren akademischen Weihen haben, sie unterstützen, berufsbegleitend zu promovieren und sozusagen auch sozusagen Menschen aus der Praxis empowern. Jetzt spreche ich mal wirklich von dem professorialen Bereich, sie sozusagen unterstützen mit Tenure-Track-Professuren und anderem sozusagen, dass sie sich sozusagen hier wachsen können, aus der Praxis in die Wissenschaft hinein wachsen können. Das ist das eine, und dass wir natürlich aber auf den anderen Bereichen Menschen aus anderen Branchen gewinnen können, die von der Hochschulverwaltung tätig sind, aber eben auch durch Lehraufträge sozusagen bei uns tätig sein können. Und ich glaube, da kann man so unglaublich viel auch von anderen Branchen lernen. Und wie gesagt, zum Thema Quereinstieg, ich möchte mich nochmal auf dem Gesundheitswesen referenzieren, weil da zum Beispiel mein großes Thema, dass viele Gesundheitsfachberufe und auch diejenigen, die es lehren, jetzt nicht auf unsere Bildungsgruppe, sondern auf Deutschland, oft nicht viele digitale Kompetenzen haben. Und es ist unfassbar wertvoll, wenn es zum Beispiel Menschen gibt, die aus dem IT-Bereich kommen und sagen, boah, ich möchte jetzt mal was Neues machen und ich möchte mich beispielsweise irgendwie mich fürs Gesundheitswesen interessieren und dort Kompetenzen mitbringen, dann wird da ein Schuh draus. So kann Digitalisierung irgendwie gelingen. Und es ist zum Beispiel auch total toll, wenn jemand zum Beispiel aus dem Hotelfach sagt, boah, ich könnte mir jetzt auch Studierendenservice beispielsweise vorstellen. Ich kenne zum Beispiel von meiner Frau viele, die in Zahnarztpraxen an Empfang arbeiten, kamen aus dem Hotelgewerbe, sind Quereinsteiger und können aber sozusagen mit dem Know-how, was sie quasi, wie sie mit, sagen wir mal, der Kranke als Gast oder der Studierende auch als Gast, ne, was man da so mitbringt aus anderen Branchen, ich glaube, da können wir auch selbst lernen, auch aus anderen Dienstleistungsbranchen, aus Tech-Branchen. Und ich glaube, das kann nur eine Bereicherung sein.
Absolut. Und an unseren Ludwig-Fresenius-Schulen gibt es ja übrigens auch ein tolles Projekt, um genau solche guten Leute zu unterstützen und fit für den Lehrberuf zu machen. Und davon berichtet unsere Kollegin Alexandra Bühre, die mitverantwortlich für das Quereinsteigerprojekt an der LFS ist.
Viele Unternehmen, auch wir, setzen verstärkt auf Quereinsteiger, da sie wertvolle berufspraktische Erfahrungen aus ihren jeweiligen Fachbereichen mitbringen. An unseren Schulen bilden wir in zahlreichen Fachrichtungen aus, darunter Pflege, Ergotherapie, Physiotherapie und vieles mehr. Gleichzeitig verändern sich auch die Anforderungen an den Unterricht. Lernende sind zunehmend heterogen, Lernvoraussetzungen variieren stark und moderne Unterrichtsmethoden sowie digitale Tools gewinnen an Bedeutung. Für viele neue Lehrkräfte, insbesondere ohne pädagogische Vorerfahrung, ist der Einstieg in den Unterrichtsalltag eine große Herausforderung und mit Unsicherheiten verbunden. Um diesen Einstieg zu erleichtern und eine professionelle Begleitung zu bieten, haben wir ein pädagogisches Qualifizierungskonzept speziell für Quereinsteiger entwickelt. Die Fortbildung soll nicht nur entlasten, sondern eine anerkannte pädagogische Qualifizierung bieten, um Quereinsteiger langfristig in ihrer Rolle zu stärken. Ziel ist es, Sicherheit im unterrichtlichen Handeln zu schaffen, die Lehrerrolle zu klären, zu stärken und pädagogische Kompetenzen gezielt aufzubauen. Dadurch fördern wir sowohl die Zufriedenheit der Lehrkräfte als auch die Qualität der Ausbildung. Ein ganz besonderes Anliegen für uns und auch mit positiven Auswirkungen auf die Lernenden. Zusammengefasst gesagt, das Projekt ist ein wichtiger Schritt, um Quereinsteiger professionell zu begleiten, die Bildungsqualität zu sichern und gleichzeitig strukturell auf aktuelle Herausforderungen in unserer Bildungslandschaft zu reagieren. Wir haben viele Ideen und integrieren Anregungen auch aus anderen externen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Besonders Wert legen wir auf die praxisnahe Entwicklung durch erfahrene Lehrkräfte. Diese arbeiten aktiv an der Konzeption mit und sie bringen sowohl Erfahrungen aus dem Studium als auch aus dem Schulalltag mit ein. Das ermöglicht es uns, das Programm gezielt auf die realen Herausforderungen und Bedürfnisse im Unterrichtsalltag zuzuschneiden, also auf das, was pädagogisch wirklich zählt.
Richtig cool, ne? Ich kenne auch ein paar Kollegen hier bei uns, die tatsächlich als QuereinsteigerInnen jetzt in der Lehre sind, ne? Die Schulleiter geworden sind oder die wirklich Lehrer für unsere Ausbildungsberufe sind und so, die wirklich gesagt haben, ey, ich habe so lange irgendwie dieses und jenes gemacht, ich wollte wirklich nochmal was machen, wo man was mit Menschen macht, dieses Berühmte, ne? Mit SchülerInnen und so. Und das funktioniert richtig, richtig gut, Andi.
Absolut. Und man muss auch mal sagen, selbst die aus dem professionellen Lehrbetrieb kommen, haben ja auch mal angefangen. Also jeder war mal Einsteiger. Der eine ist halt Quereinsteiger und der andere ist Einsteiger. Und deswegen finde ich das, was gesagt wurde, ist ja nicht auch nur wichtig für die Quereinsteiger, sondern übrigens auch für diejenigen, die schon länger im System sind. Denn wir bemühen uns ja nicht nur die Menschen, die quereinsteigen, sozusagen on track zu bekommen, sondern auch diejenigen, die schon lange lehren, immer wieder neu sozusagen Stimulus zu geben mit hochschuldidaktischen Fortbildungen und Weiterbildungen. Und von dem her, glaube ich, ergibt sich daraus auch ein ganz gutes Netzwerk aus diejenigen, die schon vielleicht schon längere elaborierte Lehrkonzepte haben und diejenigen, die quereinsteigen, die quasi dann empowered werden, aber die vielleicht die Dinge auch mal unkonventionell anders machen. Und das ist ja, glaube ich, das Spannende daraus, dass ich ja als Schüler, als Studierender eigentlich auch ganz gerne diesen Mix von verschiedenen Lehrenden irgendwie auch habe. Und der eine ist praxisorientierter, der andere ist wissenschaftlich orientierter, der andere erzählt mehr von seinen praktischen Erfahrungen, die er aus seinem vorherigen Berufsleben gemacht hat. Und ich glaube, dieser Mix, der macht es einfach. Das war ja in der Schule auch nicht anders, wobei leider gab es damals viel zu wenig Quereinsteiger. Und heute erkennen wir ja auch, dass es in vielen, auch selbst Grundschulen, Quereinsteiger gibt. Und dass dieses Konzept ja irgendwie total gut ankommt. Und ich glaube, eins ist auch nochmal wichtig. Wir sind ja alle Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir mentorieren uns ja auch gegenseitig. Und das genauso wie jemand, der schon Erfahrung in der Lehre hat, auch wenn ich mal irgendwie denke, boah, die Vorlesung ist nicht so gut gelaufen, vielleicht habe ich irgendwas nicht richtig gemacht, tausche mich mit Kolleginnen und Kollegen aus, die schon lange im Lehrbetrieb sind. Und genauso kann es aber auch zwischen Quereinsteigern und Menschen sein, die schon länger da sind. Also ich glaube, da ist eher das Miteinander und die gemeinsame Kompetenz auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, das Salz in der Suppe.
Total. Und wenn ihr euch vielleicht auch gerade mit dem Gedanken so umtreibt, einer beruflichen Umorientierung und vielleicht auch über einen Quereinstieg in die Bildungsbranche nachdenkt, dann hat unsere Recruiterin Michelle Wieland hier nochmal ein paar Tipps für euch.
Aus meiner Sicht ist es hierbei besonders wichtig, sich vor allem zuzutrauen, neue Dinge zu erlernen und die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu kennen. Man sollte sich im Vorfeld einmal genauer mit den jeweiligen Stellenprofilen und Anforderungen vertraut machen und einmal in sich gehen. Welche Erfahrungswerte und erlernte Fähigkeiten kann ich bei der neuen Stelle besonders gut aufführen bzw. einsetzen? Denn oft erlernt man bereits Fähigkeiten in anderen Branchen, die sich dann auf eine Stelle in der Bildungsbranche übertragen lassen. Für uns in der Personalauswahl in einem Bildungsunternehmen sind aber vor allem die Menschen hinter den Unterlagen wichtig. Hierbei achten wir besonders auf Lernbereitschaft und Schnittpunkte, die wir für den Quereinstieg auch bei der neuen Position nutzen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Weiterbildung. Gerade wenn in einzelnen Stellen die Rede von besonderen Zertifizierungen ist, kann es doch einmal hilfreich sein, zu schauen, ob es gegebenenfalls kurzfristig Möglichkeiten für Weiterbildungen gibt. Hierbei auch gerne nach kostenlosen Online-Angeboten oder ähnlichem Ausschau halten. Da wir als Bildungsgruppe aber auch sehr auf die eigene Weiterentwicklung von Mitarbeitenden schauen, ist es bei uns auch immer möglich, Zertifikate und Weiterbildungen nachzuholen. Teilweise auch kostenfrei in einer unserer eigenen Bildungseinrichtungen, wie beispielsweise Studiengänge oder Zertifikate an der Hochschule Fresenius. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, eine Bewerbung einzureichen. Und ja, dann schauen wir einfach mal gemeinsam, wo die Reise hingeht.
Wo die Reise hingeht. Ja, ja. Spannend, oder? Ja, also ich meine, da waren jetzt einige Tipps, würde ich mal sagen, drin für den Quereinstieg, wenn man das nochmal irgendwie versucht, irgendwie so zusammenzufassen. Also irgendwie so Lernbereitschaft. Aber ich meine, das ist eigentlich auch jenseits des Quereinstiegs wichtig. Denn ich meine, wer sozusagen in einem, jetzt bei uns in einem Bildungsunternehmen arbeitet, der sollte dem Lernen an sich immer aufgeschlossen gegenüber sein, sonst wäre ein bisschen, sag ich jetzt auch mal, an der falschen Stelle. Also, und natürlich auch sozusagen, ist, glaube ich, auch angesprochen, Weiterbildungsangebote, die ja dann auch von der Bildungsgruppe gibt, ne, dass man die in Anspruch nimmt und da auch neugierig ist und sozusagen das, was auch einem als Unterstützung gegeben wird. Ich habe ja von ein bisschen so Mentoring auch gesprochen, dass man da eigentlich auch offen auf die Leute zugeht, aber davon geht man ja auch aus, dass wenn Menschen, du hast ja gerade, Daniel, das Socializing gesagt, dass Menschen, die gern was mit Menschen machen, also wenn sie das ja mitbringen, und ich meine, das muss man ja schon so sagen, lehren kann man bis zum gewissen Maß lernen, Aber man muss schon so Grundfreude am Menschen und Freude, jemand anderem was beizubringen, irgendwie mitbringen. Wenn man das gar nicht hat und sagt, also Menschen mag ich so überhaupt gleich gar nicht haben, dann ist man vielleicht generell so für den Lehrbetrieb nicht so wahnsinnig geeignet. Von dem her, glaube ich, sind das alles so Dinge, ja, wo ich einfach sage, das liegt eigentlich auf der Hand, wenn man dann irgendwie gewillt ist, die Unterstützung anzubieten, dann steht eigentlich einer Bewerbung und einfach auch mal out of the box denken und sich nicht Angst haben zu bewerben, sondern eigentlich in der Bewerbung doch nichts im Weg, oder?
Total, ne? Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Das hat Michelle ja auch gesagt. Hey, einfach mal ausprobieren, ne? Gucken, worauf habe ich Bock, mal mutig irgendwie auch mal für was bewerben, wo man denkt, okay, da erfülle ich jetzt vielleicht nicht alle Kriterien, die da stehen in der Stellenanzeige, aber ich kann halt überzeugen, ne? Und ich möchte mich weiterentwickeln und ich bringe das mit, ich bringe die Leidenschaft mit, mich da reinzuentwickeln. Und bei einem war es ja so bei uns aus der Gruppe, Andi, und zwar bei unserem Kollegen Benjamin Meyer, den wir auch am Anfang schon mal gehört haben, der hat selbst einen Quereinstieg bei uns gefragt und teilt seine Erfahrungen mit euch.
Man macht sich irgendwann ein bisschen Gedanken, welchen Beruf, ob man diesen Beruf eben noch länger machen wollen würde und überlegt sich dann natürlich selber, wo sind die eigenen Stärken? Welcher Aspekt in dem Beruf macht einem besonders Spaß? Und das war bei mir zum Beispiel das Halten von Fortbildungen, eben das Referieren, das anderen Menschen etwas oder meinen Mitarbeitern etwas beibringen. Und dann überlegt man natürlich, was sind die Alternativen, was man machen kann. Ich habe ein Studium in Pflegemanagement gemacht und habe dann auch, ich kann mich da bis heute daran erinnern, Frau Meding, einmal im Rahmen von einem Telefonat, wo wir eigentlich über unsere kommenden Auszubildenden gesprochen haben, mal in so einem Nebensatz gefragt, wie es denn ausschaut, ob die Ludwig-Fresenius-Schule denn auch Lehrer sucht. Und mir dann ganz nah ans Herz gelegt wurde, dass ich mich doch einfach mal bewerben soll und dann schauen wir uns das Ganze an. Das ist tatsächlich eine Geschichte, wo man einfach gucken muss, was kann man und macht einem das Ganze Spaß. Wenn ich als Quereinsteiger den Beruf wechsle, dann ist das aus meiner Sicht immer damit verbunden, wo sind die persönlichen Interessen und die persönlichen Stärken und interessiere ich mich wirklich dafür? Und habe ich im besten Fall auch noch Interesse daran, mich weiterzuentwickeln und weiter was ganz Neues zu machen. Und das war eben jetzt die Kombination aus eben ganz, ganz vielen Faktoren. Der Name Ludwig-Fresenius-Schule mit dem großen Schirm der Fresenius-Organisation, der Aufbau einer neuen Schule, ein super Vorstellungsgespräch, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit reingespielt haben, die dann am Ende dazu geführt haben, dass dieser Gedanke, aus dem Beruf rauszugehen, der am Anfang tatsächlich eher nur ein Gedanke war und wir bewerben uns mal und gucken mal, tatsächlich immer mehr gefestigt wurde, dass es dann tatsächlich so kam. Also das ist wirklich, was auch der richtige Schritt war. Also das ist so das, was mir wirklich Spaß macht und ich habe ganz viel Spaß an meinem Beruf, den ich gerade mache.
Ach, das hört man doch gerne von den Kollegen. Schönes Schlusswort hier von Benjamin. Und ne, das ruft doch gerade dazu. Also wenn ihr auch Lust habt jetzt hier auf einen Quereinstieg oder Berufen bei den Ludwig-Fresenius-Schulen in der Pflege etc. schaut einfach mal bei uns auf der Karriereseite nach. Wir haben wieder einiges ausgeschrieben, nicht nur in Nürnberg, sondern auch in ganz vielen anderen Städten deutschlandweit, dann traut euch ruhig und wagt den Schritt und bewerbt euch einfach mal bei uns.
Super, und natürlich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinhören. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sozusagen uns auch bewertet. Es geht weiter, wir bleiben dran und hoffentlich auf bald. Tschüss.
Ciao.